Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Stunde der Seelsorge mit Pater Karl Wallner, den ich ganz herzlich begrüßen möchte. Unser Thema, Pater Karl, ein Jahr, Papst Leo der 14. Vor einem Jahr oder am 8. Mai 2025 wurde er von den Kardinälen gewählt. Es war der Gedenktag unserer lieben Frau von Pompeji. Und es hat der Papst auch, der neu gewählte Papst, gleich bei seiner ersten Ansprache am Ende gesagt, hat verwiesen auf dieses Bittgebet von Pompeji. Es ist ja immer am 8. Mai in Pompeji um 12 Uhr ein großes Gebet, wo ganz, ganz viele Menschen da sind. Und seither ist dieser Papst ja auch bekannt als ein sehr mutiger Papst. Und interessant, zum 8. Mai pilgert er jetzt nach einem Jahr nach Pompeji, nimmt dort an dem Bittgebet teil. Er wird dort die heilige Messe feiern, wird am Grab vom heiligen Bartolo Longo beten, diesem Rechtsanwalt, großer Heiliger des Rosenkranzes. Papst Leo wird Kranken begegnen, er wird Gläubigen begegnen, er wird Mitarbeitern des Heiligtums dort begegnen, die sich für Bedürftige einsetzen, er wird Priestern und Bischöfen begegnen. Schönes Programm für ein Jahr Papst Leo der 14.
Ja, so schnell vergeht die Zeit. Ich erinnere mich noch, wie wir gerade zufällig, ja, während des Konklave oder vor Beginn des Konklave, waren wir in Rom und haben damals erstmalig eine Sendung live gemacht vom Petersplatz. Unvergesslich, ja, im Hintergrund der Rauchfang von der Sixtinischen Kapelle, der schon montiert war und dann zwei Tage später ist dann der Papst gewählt worden. Unvergesslich. Ja, so vergeht die Zeit. La Pace sia con voi. Ja, Papst Franziskus schon über ein Jahr jetzt eben tot. Ja. Und ja, der 8. Mai beziehungsweise Pompeji. Pompeji ist allen bekannt durch die Ausgrabungen, wo eben im Jahre 79 durch die Eruption des Vesuv eine Stadt verschüttet worden ist, ausgegraben ist, wo man Rom original erleben kann. Also fantastisch. Und direkt daneben steht die Rosenkranzbasilika. Ich war also vielleicht schon 7, 8 Mal jetzt eben in Pompeji mit Pilgergruppen. Das ist ziemlich fantastisch in doppelter Hinsicht, ja, weil es eben diese herrlichen archäologischen Städte gibt. Und es gibt eben dieses Heiligtum des Rosenkranzes. Und jetzt vor kurzem eben heilig gesprochen, Bartolo Longo, der ja Satanist gewesen ist, ein Laie, ein verheirateter Laie, der diese Rosenkranzbasilika dort gebaut hat und ein Förderer des Rosenkranzes war. Also ganz wichtig auch für uns von den päpstlichen Missionswerken, weil wir auch aus einer Gebetsbewegung entstanden sind. Ja, also niemand hat gewusst, dass der 8. Mai Gedenktag von Pompeji ist, also zumindest ich nicht. Du hast mich voriges Jahr schon mit einer Sendung darüber überrascht nach der Wahl, ja, und dass Pompeji dadurch jetzt eben noch aufgewertet wird, dass Papst Leo der 14. am Jahrestag seiner Wahl jetzt eben nach Pompeji geht und dort bei der Mutter Gottes mit den Gläubigen betet. Das finde ich insgesamt sehr schön. Es ist ein spannendes Pontifikat eigentlich, das wir hier haben, wo man noch sehen wird, wie sich's entwickelt, weil es fehlen noch einige doch Dinge, die zum Beispiel auch mich betreffen, weil wir haben in Rom keinen Präsidenten der päpstlichen Missionswerke seit 15 Monaten. Die Ernennung meines Nachfolgers auch als Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke, obwohl die österreichischen Bischöfe schon den Dreiervorschlag gegeben haben. Also die steht aus, ja, und also die Kurie ist ein bisschen langsam, ja, und ich höre aber, dass das auch deshalb ist, weil Papst Leo dort sehr überlegt jetzt eben Personalentscheidungen trifft oder treffen wird, hoffen wir. Und dann natürlich auch also seine Präsenz eben jetzt auch im Bereich eben der Friedensappelle, die Papst Leo gesetzt hat. Also insgesamt ein Pontifikat, das in diesem ersten Jahr durchaus leuchtet, ja, und uns Hoffnung gibt für die Zukunft der Kirche.
Du hast gerade von diesen Friedensappellen gesprochen. Wie realistisch sind denn diese zahlreichen Friedensappelle des Papstes? Gerade an Ostern hat er ja gesagt, beim Urbi et Orbi, wer Waffen in der Hand hält, lege sie nieder. Und im Rahmen jedes Angelusgebets und oft darüber hinaus, immer ruft er auf zu Frieden. Frieden, Frieden, Frieden.
Also er steht hier in der Tradition der Päpste, weil wenn ein Petrus-Nachfolger nicht aufruft jetzt zum Frieden, Petrus hat selbst eben am Ölberg ja das Schwert gezogen und das Ohr des Knechtes abgeschnitten. Und Jesus sagt zu ihm, steck dein Schwert in die Scheide. Also wenn ein Petrus-Nachfolger nicht dieses Wort des Herrn wiederholt, steck dein Schwert in die Scheide, wäre er kein guter Petrus-Nachfolger. Und wir haben das in der Tradition, Benedikt XV. Während des Ersten Weltkriegs, nicht also Pius XI., der in der Zwischenkriegszeit alles versucht hat, ja, also das Königtum Christi auszubreiten, nicht, dass er ein Königtum des Friedens ist. Pius XII. In der Zeit eben jetzt des Zweiten Weltkriegs, dann Johannes XXIII., der eine Enzyklika hat, Pace Mentaeris, Frieden auf Erden, ein großes Thema, Paul VI., erster Tag des Jahres, 1. Jänner, ist Weltfriedenstag und so weiter. Also das ist ein großes Thema. Und selbstverständlich dann Johannes Paul II. Beim Irakkrieg. Also wenn ein Papst nicht sagt, nie wieder Krieg, ja, also wer soll es denn sonst sagen? Ja? Dass es in politischen Situationen dann missverstanden werden kann, bis tatsächlich ja bei Papst Leo der Fall war, weil eben der Iran-Krieg bzw. der Angriff, der natürlich von den Amerikanern aus Eigeninteresse betrieben worden ist und von Israel, die Angst haben vor der Atombombe, aber eben tatsächlich wurde der von diesem malträtierten iranischen Volk als Befreiung eben jetzt erlebt. Und unsere getauften Iraner, also die mussten ja dann beruhigen und mussten sagen, also bitte, ja, also der Papst ist jetzt nicht dagegen, dass ihr befreit werdet, ja, sondern der Papst muss jetzt insgesamt immer zum Frieden jetzt eben mahnen. Also und der Papst hat ja selber dann auch in Afrika gesagt, dass seine Reden immer schon lange vorbereitet sind vor und nicht dann reaktiv auf irgendwelche Politikeräußerungen jetzt eben geschehen. Und er muss grundsätzlich zum Frieden mahnen und diese Mahnungen sind Mahnungen an alle. Ja, natürlich auch zum Beispiel an das Mullah-Regime eben jetzt im Iran, das seit 1979 die eigene Bevölkerung terrorisiert, unterdrückt und massakriert in einer Art und Weise, 8. 9. Jänner, wie es gewesen ist, die beispiellos ist. Eben seit 45 hatten wir nicht so eine Brutalität irgendwo, so eine Massenabschlachtung, wie es dort eben in unserer Zeit vor wenigen Wochen dort eben im Iran geschehen ist. Also das sind alles so Themen. Du hast aber gefragt, ob das Wirksamkeit haben wird. Das müssen wir Gott anempfehlen. Ja, also wenn wir nicht appellieren, also nur zuschauen, kannst nicht. Ja, also es ist ja auch, wenn irgendwer streitet, ja, und so weiter, bist du ja auch, musst auch sagen, gibt es Ruhe, gibt es einen Frieden und so weiter und so fort. Und der Papst muss das eben auf weltpolitischer Ebene machen.
Ja, er tritt ein für Dialog und Diplomatie als Weg zum Frieden. Er sagt immer wieder, Gewalt führt nur zu neuer Gewalt und tritt da sehr mutig auf mit einer großen Freiheit. Und wenn man so ein Jahr Papst Leo XIV. Betrachtet, dann ist er für mich wirklich auch ein mutiger Papst, der eine große Freiheit hat. Und woher kommt diese Freiheit? Das ist meine Einschätzung. Überall, wo er auftritt, erinnert er an das Evangelium. Immer an das Evangelium. Und hat hier oder folgt hier keiner Staatsräson. Das heißt, das bedeutet, es gibt keine Punkte, wo er sagt, das sage ich jetzt nicht aus den und den Gründen, sondern was im Evangelium steht, das sage ich jetzt. Und egal, um welches Thema es geht, geht es um Krieg und Frieden, geht es um Migranten, geht es um Lebensschutz, Abtreibung, Einheit der Kirche, Mission, sakramentale Struktur der Kirche, immer fühlt er sich der Wahrheit des Evangeliums verpflichtet und sagt es, ohne hier auf irgendwas Rücksicht nehmen zu wollen.
Das ist ja etwas, dass wir, also die Päpste fahren ja erst seit 60 Jahren wieder in der Welt herum. Paul VI. War der Erste, der im großen Stil jetzt eben, zum Beispiel war der Erste, der in Afrika gewesen ist, in Uganda. Und da sind wir in den 60er Jahren nach dem Konzil, war in Indien beim Eucharistischen Kongress. Und dann im großen Stil hat der heilige Johannes Paul II. Dann diese Reisediplomatie, kann man sagen, oder diese Pilgerfahrten. Der Petrus-Nachfolger besucht das globale Volk Gottes. Der war in so vielen Ländern. Dort sind natürlich auch Diktatoren und wir hatten das jetzt gerade auch in Afrika nicht, dass wir haben dort Langzeitregierende, die quasi Diktatoren sind. Wir hatten das bei Papst Franziskus, wie der in Kongo gewesen ist. Und die Päpste nehmen sich kein Blatt vor den Mund. Auf dem Rückflug hat ja Papst Leo das auch verteidigt, warum er überhaupt jetzt eben also mit Regierungsvertretern zusammentrifft, die Menschenrechtsverletzungen machen, die korrupt sind und so weiter und so fort. Weil er die Chance jetzt eben nützt, dort auch das Evangelium zu verkünden. Wir hatten ja mal diese Fehlmeldung da auch als Basis unserer Sendung, dass der Papst den Macron nicht empfängt. Mittlerweile hat er ihn empfangen, nicht? Und das war auch überraschend, ja, und schien aus einem Grund plausibel, weil Macron zum Beispiel in Frankreich durchgesetzt hatte, dass die Abtreibung dort in den Verfassungsrang erhoben wird, das Recht auf Abtreibung. Also furchtbar, also eine was Schreckliches, ja, also eigentlich nicht. Aber eben, es hat nicht gestimmt, ja, weil eben inzwischen war Macron eben im Vatikan, weil der Papst dann dazu auch begründet, diese Kanäle offen hält. Also weil er mit allen jetzt eben redet, damit er dort eben die Botschaft des Evangeliums platzieren kann. Weil die einzigen Waffen und Mittel, die der Papst hat, der hat keine ökonomischen Druckmittel. Er kann es nicht wie der Trump machen. Er kann nicht blockieren. Er kann nicht wie der Xi Jinping eben jetzt im Untergrund infiltrieren und ökonomisch missionieren. Er kann es nicht wie der Putin machen, indem er eben militärische Mittel einsetzt. Also er hat nur die Waffe des Evangeliums, nicht? Also das und die Waffe des Gebetes letztlich auch der Gläubigen, weil er uns ja immer wieder auch herausfordert, für den Frieden zu beten. Und das nützt eben jetzt der Papst, also in einer wirklich sehr intensiven Weise. Wenn ich ein anderes Thema noch ganz kurz abschließen kann, ich bewundere, was der Papst alles macht. Also er ist 70 Jahre alt und natürlich, also wir haben dann den Papst Franziskus erlebt, wie er schon im Rollstuhl war, wie immer schwächer geworden ist. Und Papst Benedikt war ja auch nicht der Jüngste, wie er schon ins Amt gekommen ist und hat dann resigniert, weil er eben immer älter geworden ist. Aber eben, also wenn ich mir das Arbeitspensum von Papst Leo anschaue, der war jetzt 11 Tage in Afrika und hat dort 25 Ansprachen gehalten, Messen. Also wenn ich 5 Tage in Afrika bin, ich bin fertig danach. Ja? Also der Klimawechsel, die Hitze und so weiter und so fort. Ja? Also ich bin dann K.O., ich bin streichfähig nachher. Der ist zurückgekommen, hat sofort am guten Hirtensonntag, hat er sofort eben jetzt Priesterweihen im Petersdom gehalten, hat noch am Samstag gleich nach der Rückkehr eben einen Ad Limina Empfang von Bischöfen gehabt. Also wir müssen beten, dass er das Tempo auch durchhält. Er gibt alles. Also das ist etwas, was man an ihm jetzt eben sehr sieht. Er ist in einer Art und Weise Hirte für die Kirche, was wirklich aufregend ist, immer mit dem Ziel auch, uns alle zusammenzubringen, damit wir alle in Christus eins werden.
Und was mir auch so auffällt bei diesem Papst, jetzt unabhängig nur von Trump, unabhängig, wirklich unabhängig, ja. So grundsätzlich, er ist nicht der Papst, der Streitgespräche führt und er greift eigentlich auch niemanden an. Jetzt im Blick auf Trump hat er gesagt, aber das gilt auch über Trump hinaus. Ich werde weiterhin mit lauter Stimme von der Botschaft des Evangeliums sprechen. Das ist sein Anliegen. Und Trump hat er auch nie beim Namen genannt, obwohl jeder wusste, wer gemeint ist.
Ja. Also amerikanische Politik und einen amerikanischen Präsidenten zu kommentieren, der nicht so smart rüberkommt wie seine Vorgänger, die das einfach auch wussten, wie man smart jetzt eben auftritt, aber sie stehen eben, sie sind eben jetzt auch Präsidenten einer Weltmacht, ja, wo wir auch sehr dankbar sein müssen, denn wir verdanken Amerika und den Einsatz Amerikas letztlich auch unsere freiheitlichen Demokratien, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg nach furchtbaren Diktaturen etablieren jetzt eben konnten. Aber einen Trump zu kommentieren, das ist für einen Europäer nicht möglich. Wie ordnet man jemanden ein, der sich während des Konklave eben jetzt selbst als Papst eben weiter postet in einer KI-Darstellung? Wie ordnet man jemanden ein, der sich selbst eben jetzt darstellen lässt als Jesus, als Heiland, der aus dessen Hand Lichtstrahlen kommen und so weiter? Wie ordnet man jemanden ein, der einer Zivilisation wie der iranischen die Auslöschung jetzt eben androht? Also wie ordnet man sowas wirklich? Wir können es nicht einordnen. Wobei mir die Iraner wieder gesagt haben, also die Mullahs verstehen keine andere Sprache. Also das ist dieser orientalische Sprache, Mutter aller Kriege und so weiter. Also solche Rhetorik herrscht dort jetzt eben. Also das ist für uns einfach, Ich kann es nicht verstehen, aber wir müssen aufpassen, dass wir da nicht in eine, wie soll ich sagen, so fokussiert bleiben, ja, dass da ein bloßer Anti-Trumpismus jetzt eben rauskommt, sondern wir müssen, glaube ich, auch den Papst ernst nehmen in seinen Appellen, die wirklich die ganze Welt auch meinen. Und man hat es sofort fokussiert, wie du gesagt hast, eben jetzt auf eine Auseinandersetzung amerikanischer Papst und amerikanischer Präsident, der eben in einer Art und Weise verhaltensauffällig ist, wie wir es in meiner Lebensgeschichte hat so einen Politiker noch nie gegeben jetzt eben. Ich glaube, das werden viele sagen können, auch die vielleicht älter sind. hinter sich. Also auf jeden Fall muss man da aufpassen, weil der Papst spricht immer, das hat er auch deutlich gesagt, im Namen unseres Herrn Jesus Christus und versucht jetzt eben das Evangelium für die heutige Zeit auszudeuten. Das hat Papst Leo eben sehr weise gesagt, indem er einfach gesagt hat, ich bin kein Politiker, ich verkünde das Evangelium und das Evangelium ist das, das gipfelt also in dem, was Jesus Christus als Erlösung bringt am Tag seiner Auferstehung mit dem Gruß, der Friede sei mit euch. Und Papst Leo hatte sein Pontifikat am 8. Mai begonnen auf der Loggia mit genau diesem Wort, der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch.
Schauen wir mal innerkirchlich auf Papst Leo. Auf mich wirkt das Ganze so, insgesamt tritt er zurück, damit Christus sichtbar wird. So wirkt er auf mich. Er vertritt theologische Positionen sehr klar, zum Beispiel über das Priestertum. Ich erinnere nochmal an das apostolische Schreiben Treue, die Zukunft hat, über das Weihepriestertum vom Dezember 25. Wir haben eine ganze Sendung darüber gemacht, aber es gilt auch für andere theologische Positionen. Thema Synodalität, da führte diese Linie von Papst Franziskus fort, ohne in der Kirche eine Demokratie einführen zu wollen. Das Zweite Vatikanische Konzil, die Ansprachen, die er da hält auf dem Petersplatz im Rahmen der Mittwochskatechesen, er steht hundertprozentig hinter dem Zweiten Vatikanischen Konzil und der Liturgiereform. Da gibt es überhaupt kein Wenn und Aber. Und was ihm ganz wichtig ist, das macht ja auch sein Wahlspruch deutlich, in Illo Uno Unum, in dem einen sind wir eins, ist die Einheit der Kirche. Und ich möchte noch mal was anfügen, Pater Karl, das geht auch sehr stark in deine Richtung, was der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz gesagt hat, Bischof Wilmer von Hildesheim. Er hat gesagt, das ist der erste Papst, der, bevor er überhaupt sein Amt angetreten hat, schon 50 Länder besucht hatte in seiner Funktion als Ordensmann, als Ordensoberer. Und zwar diese Länder nicht nur von Hotels kennt, sondern er hat dort gearbeitet, auch als Bischof. Und er kennt die Nöte und das Elend auch der Gläubigen auf der ganzen Welt.
Also viele haben mir das gesagt, dass ihnen genauso gegangen ist wie mir. Damals also bei der Papstwahl, ich saß bei mir am Computer, es waren zufällig zwei Fernsehteams da, ORF und ein Privatfernsehen und Servus TV. Und dann kam dieser Augenblick, Ankündigung des Papstes. Und schon bei Leo dem 14., auch wenn man sich das anschaut, jetzt eben in den Aufzeichnungen, wie dieser Name kam, den er sich gewählt hat, da erst bricht so eine Art Jubel aus. Man hatte so das Gefühl, also hier kommt einer, der möchte einfach der 14. Papst namens Leo sein. Also da geht es einfach in eine Normalität rein. Und dann erschien er auf dem Balkon und er war bekleidet, wie die Päpste bei Papstwahlen bekleidet sind. Also so wie wir es beim heiligen Johannes Paul gesehen haben und bei Benedikt dem 16.
Wie sich's gehört.
Wie sich's gehört, ja, das würde ich so nicht sagen. Weil ich glaube, also dieser Wille, einfach normal Papst zu sein. Ich bin der 14. Leo und der 267. Petrus-Nachfolger. Und damit lässt er auch, ist auch mutig. Ich hätte mir nicht gedacht, dass das so unwidersprochen jetzt eben geht. Aber er lässt irgendwie den Papst Franziskus in seiner auch leuchtenden, ich möchte es wirklich positiv auch sehen, leuchtenden Originalität einfach stehen. Ja? Also er hat seine Verdienste jetzt eben durch diesen Mut, eben jetzt hier Neues zu machen, aber er möchte ihn nicht kopieren. Ja? Und er bringt wieder Normalität jetzt eben ins Papstamt. Wann's willst, eben so wie es gehört. Ja? Und jetzt brennt auch wieder das Licht, er ist wieder in den apostolischen Palast gezogen und so weiter. Man musste den, der war baufällig, man musste den herrichten. Auch das hat keine Aufregung jetzt eben gegeben, wie es oft ist, wenn ein kirchlicher Amtsträger, Bischof und so weiter, ein Badezimmer sich einbauen lässt. Also da es können ja Skandale ungeahnten Ausmaßes daraus entstehen. Also und das ist alles so in Ruhe, macht er eben diese Fortsetzung in die Normalität des kirchlichen Lebens hinein. Und ich glaube, das ist sein größtes Verdienst, weil eben, glaube ich, auch die Kardinäle ihn gewählt haben, weil er für diese Einheit steht, schon durch seinen Globalismus im positiven Sinne, den er vorhatte, in Chicago geboren, in Rom gewesen, Ordensgeneral, die Ordensniederlassungen besucht. Er war im November vor seiner Wahl noch hier in Wien bei meinen lieben Mitbrüdern aus den Augustinerorden. Also er kennt die ganze Welt. Er war dann Missionar in Peru, er war Bischof in Peru. Also er war echter Missionar. Wir haben das erste Mal in der Geschichte der Kirche einen Missionar, der Papst ist. Dann haben wir auch dieses Phänomen, dass er die Sprachen brillant, jetzt eben die wichtigsten Sprachen brillant, anspricht. Englisch, Italienisch, Französisch, ein bisschen Deutscher, Spanisch natürlich, Portugiesisch, habe ich ihn jetzt gehört in Angola. Also das ist wirklich sehr, sehr aufregend. Ein Globalist im positivsten Sinn, der überall zu Hause ist, aber der eines nicht möchte. Also ich glaube, das darf ich sagen, er möchte nicht spektakulär sein. Also er möchte nicht spektakulär sein er möchte nicht theatralisch sein. Er ist einfach jetzt eben Papst. Ja. Er macht diesen Dienst und deshalb alles, was er sagt, ist auch so eingeordnet, dass es, wie soll ich sagen, also nicht jetzt eben von sich aus Aufregung macht, weil man dann gegen den Trump ausspielen möchte. Das ist mehr Medieninszenierung, glaube ich. Aber eben jetzt von der Sache her ist seine Botschaft, glaube ich, wir müssen runterkühlen in der Verschiedenheit, damit wir in die Einheit kommen. Und ich stehe als Petrus-Nachfolger dafür, dass ich euch ermögliche, dieses Zusammenkommen von Verschiedenen in der Einheit der katholischen Kirche eben zu ermöglichen.
Was ich so wahrnehme, dass er nicht spektakulär showmäßig auftritt, einfach damit Christus, Jesus Christus, immer wieder aufschreibt. Damit kein einseitiges Bild entsteht. Dieser Papst kennt nicht nur die armen Länder, der kennt auch die reichen und die wohlhabenden Länder. Der trägt eine Smartwatch, der hat einen Account auf X, der ist nicht gegen technische Innovation, der kann mit dem PC umgehen. Es geht ihm halt in all diesen Dingen auch um Nutzung in Menschen. Er fährt Auto, fährt der Motorrad auch noch, Pater Karls?
Wir haben ihm alles geschenkt. Und er hat sich Motorrad ist um 130.000 Jesus Biker, ja, in Bayern haben das gemacht, diese Aktion, und der hat sich Segen und unterschrieben, dann springt er auf das Motorrad. Das Bild ist in der ganzen Welt herumgegangen, nicht? Also er hat danach ein Gefühl, ja, also er hat das Motorrad deshalb umso wertvoller gemacht, weil es ja für die Armen war. Es war ein Projekt eben für die Kinder in Madagaskar, für die Waisenkinder, Minenkinder in Madagaskar. Also auf jeden Fall, und Fitnesscenter hast du vergessen, ja, Thomas, das Allerwichtigste. Der ist ins Fitnesscenter gegangen, direkt beim Vatikan. Und jetzt gab es eben die Meldung, man hat keine Bilder gesehen, aber dass er sowas auch eingebaut hat, so einen kleinen Sportraum in seine Appartements, die da wieder hergerichtet worden sind. Und ich glaube, er wohnt auch im Stock darüber, also in den einfachen Wohnungen, die über diesen großen, hohen Räumen im Apostolischen Palast sind. Und da soll es ein Fitnesscenter auch geben. Also ich finde das einfach großartig. Das ist ein Mann unserer Zeit und eben mit einer globalen Erfahrung, der, glaube ich, also wirklich die Disposition hat dafür, die Kirche in die Ruhe und in die Einheit zu führen. Nur eben das eine muss ich schon kritisch anmerken. Also wir als päpstliche Missionswerke haben seit Februar 2025 keinen Präsidenten. Ja? Und Bischofsernennungen dauern endlos. Also das muss ich schon sagen. Und in Rom ist einiges, also muss ein bisschen aufpassen. Das sind ja meine Chefs dort, aber also da müsste man schon ein bisschen reformieren und ein bisschen Managementkultur, geistliche Managementkultur auch dort jetzt eben etablieren, weil es doch um eine Kirche von 1,41 Milliarden jetzt eben geht, und da braucht es auch eine flüssige Verwaltung jetzt eben, die dort geschieht. Aber bitte jetzt, also bitte, lieber Gott, ich hoffe, ich hat niemand von Rom jetzt.
Karl, ich weiß auch, dass Mitarbeiter vom Vatikan diese Sendung hin und wieder anhören. Wenn Sie genau wissen wollen, wie du über den Vatikan denkst, ich empfehle Ihnen die Sendung Bruchbude Vatikan mit Vatikan. Vatikan, lass uns aber noch mal kurz in die Zukunft schauen, beziehungsweise erst noch mal zurück und dann in die Zukunft. Er hat ja bewusst den Namen Leo angenommen, in der Tradition von Leo dem 13., diesem großen Papst, der die erste große Sozialenzyklika veröffentlicht hat. Rerum Novarum heißt auf Deutsch neue Dinge, weil er damit geantwortet hat auf die große Herausforderung der damaligen Zeit, die industrielle Revolution. Jetzt am 15. Mai sind es 135 Jahre, dass die Enzyklika Rerum Novarum 1891 veröffentlicht wurde und es wird, könnte sein, es könnte, Barrikade, nichts gewiss weiß man nicht, bayerisch, es könnte sein, dass Papst Leo am 15. Mai 2026, es wird gemunkelt, seine erste Enzyklika veröffentlicht, und zwar zum Thema KI, künstliche Intelligenz, als die Herausforderung, also als eine der Herausforderungen für unsere Zeit, die ja immer wieder als solche auch thematisiert hat.
Ja, also warten wir mal ab. Das ist ein Thema, was unter Papst Franziskus eben vom Vatikan aufgegriffen worden ist. Ist sicher die größte Herausforderung, vor der die Menschheit derzeit steht. Ja, also die künstliche Intelligenz verwandelt alles. In den Schulen hat man bereits also jetzt eben die schriftlichen Arbeiten abgeschafft, weil man sie nicht mehr überprüfen kann. Ja, auch ich, also wenn ich im Auto fahre, unterhalte mich da mit ChatGPT, stelle theologische Fragen, bekomme ganz viel zurück, was richtig ist. Man muss wissen, dass man richtig fragt. Also ist nicht mehr wegzudenken. Also das ist wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung. Steht auch natürlich, jede Form von Manipulation steht hier natürlich auch im Raum, die möglich ist. Also da schauen wir mal, ja, ob der Papst auf dieses Thema jetzt eben aufspringt. Es gibt eine hervorragende Sache, die unter Papst Leo geschehen ist. Im Jubiläum hat man die digitalen Influencer eingeladen nach Rom. Es gab ein Jubiläum der sogenannten Christfluencer. Wir erleben ja derzeit, dass die meisten Bekehrungen unter den jungen Leuten, die schießen in die Höhe, kommen eben, weil im Internet sich plötzlich junge Christen tummeln und im Internet Zeugnis geben für Christus und Werbung machen, also Mission machen und so weiter. Und da war also die, was im Vatikan gewesen ist, alle Stellungnahmen auch vom Papst Leo waren sensationell positiv und haben die ermutigt, jetzt eben weiter diese Mission im digitalen Netz jetzt eben zu machen. Also da sind viele gute Ansätze. Schauen wir mal, wir sind im 21. Jahrhundert vor riesigen Herausforderungen in einer zerbrechenden Weltsituation. Nicht? Also die Machtblöcke, die auseinanderfallen, die BRICS-Staaten, die Diktaturen, die in den letzten Jahren zunehmen, eine irrationale Politik zwischen Europa und Amerika. Also da sind viele Themen, zwei Kriege, nicht, die sehr belastend sind, Ukraine und Iran. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Und dazu eben die Herausforderungen, die wir hier durch diese jahrzehntelange Nichtweitergabe des Glaubens im Westen einfach haben, also das Wegschmelzen des Christentums und der Christlichkeit. Es ist herausfordernd jetzt eben. Also wir müssen deshalb für Petrus beten, für Papst Leo den 14. beten.
Jeder Papst ist eine Überraschung des Heiligen Geistes. Ob Johannes Paul II., Benedikt der 16., Franziskus oder Leo der 14., es ist immer der richtige Papst zur richtigen Zeit. Pater Karl, somit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bitte dich um ein Gebet und den Segen.
Oremus pro Pontifice nostro Leone. Beten wir für unseren Papst Leo. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Auch Ihnen herzlichen Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung. Möge die liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.